Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen auch heute Abend. Wir machen Fortsetzung mit unserem Thema. Bevor wir jetzt weiter starten, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ich bin gestern Abend gefragt worden, woher ich mir denn so sicher sei, dass der Antichrist ein Römer ist. Also ich meine damit jetzt nicht, dass das ein Bürger der Stadt Rom sein muss, sondern dass er zu dem Imperium Romanum gehören muss. Das Imperium Romanum war ja zur Zeit Jesu ein großes Weltreich. Und dieses Imperium Romanum, das wird auch in der Zukunft noch eine Rolle in der Prophetie der Bibel spielen. Woher ich mir sicher bin, und zwar steht das in Daniel 9, Vers 26. Da heißt es nämlich, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und hier ist von diesem kommenden Fürst die Rede, und dieser kommende Fürst ist der Antichrist. Das geht aus dem Zusammenhang der Verse 26 und 27 hervor. Man kann das auch so lesen, das Volk des Antichristen wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das ist ja schon passiert. Die Stadt und das Heiligtum ist zerstört worden im Jahre 70 nach Christus, und das war das Volk. Das Volk waren die Römer. Das war das Romanum Imperium, Romanum. Und da waren natürlich nicht nur Römer oder Italiener beteiligt, sondern da waren auch Griechen, Äthiopier, Nordafrikaner und ich weiß nicht, Germanen, waren alles im römischen Heer drin. Also das war schon eine Völkergemeinschaft, die da gegen Jerusalem gezogen ist und im Jahre 70 nach Christus da den Tempel zerstört hat. Insofern kann der Antichrist auch aus dieser Völkergemeinschaft kommen. Er muss nicht unbedingt aus Rom kommen. Also das vielleicht zur Klarstellung.
Auch Offenbarung 17,9 sagt das auch.
Sagt das auch, ja. Ja, also was haben wir gemacht in den letzten beiden Tagen? Es ging in diesen Tagen um die in Daniel 9 angekündigten 70 Jahrwochen, die der Engel dem Daniel offenbart hatte. Und bei diesen 70 Jahrwochen haben wir festgestellt, dass mit dem königlichen Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag des Jahres 32 nach Christus bereits 69 Jahrwochen von dieser Zeit erfüllt waren. Und des Weiteren haben wir festgestellt, dass es zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche eine zeitliche Unterbrechung gibt, die hier so einfach mal mit so einer Lücke dargestellt ist. Eine zeitliche Unterbrechung von unbekannter Dauer. Wir wissen nicht, wie lange diese Zeit dauert. Und dass die 70. Jahrwoche auch heute noch in der Zukunft liegt. Das haben wir auch festgestellt. Der gelbe Strich senkrecht soll irgendwie die Gegenwart markieren. Aus Matthäus 24 wissen wir, dass diese Jahrwoche, die letzte, erst ganz am Ende, und zwar unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, in Macht und Herrlichkeit in Erfüllung geht. Vor der Wiederkunft Jesu, die letzten 7 Jahre, die werden da in Matthäus 24 beschrieben. Wir haben auch gesehen, dass zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche die Zeit der Gemeinde Jesu auf Erden liegt. Das haben wir uns gestern Abend angeschaut. Diese Zeit, die an Pfingsten begann und die dann in Zukunft mit der Entrückung noch vor der 70. Jahrwoche enden wird. Wann die Entrückung in Zukunft stattfinden wird, wissen wir auch nicht, weil wir wissen ja nicht, wie lang die Zeitspanne zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche ist. Und heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Abschnitt in diesem Plan. Wir haben die 70. Jahrwoche identifiziert, wir haben sie lokalisiert, und jetzt fragen wir uns, was passiert in Jerusalem nach der 70. Jahrwoche. Und dazu lesen wir einen Text aus der Bibel, diesmal nicht aus dem Buch Daniel, weil das Buch Daniel eigentlich mit der 70. Jahrwoche, Kapitel 9 in Daniel, mit der 70. Jahrwoche eigentlich zu Ende ist. Da ist auch die Vorhersage an Daniel zu Ende an dieser Stelle. Aber wir lesen einen Text aus dem Propheten Zacharja, Kapitel 14, Verse 8 bis 11. Und da wird uns etwas berichtet, wie es dann weitergeht nach der 70. Jahrwoche. Zacharja 14, Verse 8 bis 11. Ich habe sie auch hier auf der Folie, da kann man es nachlesen. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln, sodass es wird wie die Niederung von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs. Und man wird darin wohnen und einen Bann wird es nicht mehr geben und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. In diesem Text geht es um Jerusalem und zwar um die Zeit nach der 70. Jahrwoche. Und das kann man daran erkennen, dass dann lebendige Wasser aus Jerusalem fließen werden, dass der Herr dann König über die ganze Erde sein wird, steht ja alles da drin, ich habe es ein bisschen hervorgehoben, damit es auch ins Auge springt. Daran kann man das erkennen und dass Jerusalem eben auch noch das Dritte hier in Sicherheit wohnen wird. Das ist bis zum Ende der 70. Jahrwoche nicht der Fall, denn das wissen wir aus den 6 Zielen, die wir uns gestern angeschaut haben aus Daniel 9. Diese 6 Ziele sind erst am Ende der 70. Jahrwoche erreicht und dann erst ist es möglich, dass Jerusalem auch tatsächlich in Sicherheit wohnt. Und das sind alles Vorhersagen, die eben erst nach der 70. Woche in Erfüllung gehen können. Wir haben es ja auch gestern noch gelesen, Daniel 9, Vers 26 sagt, dass es bis zum Ende der 70. Jahrwoche Kriege und Verwüstungen in Jerusalem und in Israel geben wird. Und danach wird Jesus wiederkommen und dann erst kann Jerusalem in Sicherheit wohnen. Der Herr wird König sein. Er wird wiederkommen, er wird König sein über die ganze Erde. Sein Regierungssitz in Jerusalem. Ja, der König, der wird dann eben auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Er wird die Weltbevölkerung in 2 Gruppen aufteilen. Die Gerechten erben das Reich, in dem der Herr Jesus regieren wird. Die anderen gehen in die ewige Pein. Und das hat Jesus selber gesagt, kein Geringerer als er. Er hat das selbst gesagt. Und so steht es in Matthäus 25. Und das bedeutet, dass mit der Wiederkunft Jesu nun auch das von ihm regierte Weltreich auf Erden stattfinden wird. Und aus der Offenbarung, Kapitel 20, da wissen wir, dass dieses Reich 1000 Jahre lang bestehen wird. Und deshalb sprechen wir auch von dem sogenannten 1000-jährigen Reich. Also der 70. Jahrwoche, dieser Woche folgt demnach das Millennium, so nennt man das. Das ist das Lateinisch, das bedeutet einfach nur tausendjähriges Reich. Wir können Ja, das ist so die Übersicht, die sich dann ergibt, wenn man hinter der 70. Jahrwoche das tausendjährige Reich einfügt. Wir können jetzt auch noch die Zeit der Gemeinde einfügen und wir erhalten damit eine ziemlich vollständige Übersicht des Ganzen. Nun ist diese Darstellung, die wir hier sehen, diese Darstellung des Verlaufs der Zukunft ist unter den Christen keineswegs unumstritten. Die ist ziemlich umstritten, diese Darstellung. Das muss man auch wissen. Und es gibt beispielsweise Christen, die glauben, das Volk Israel würde im Heilsplan Gottes überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und deshalb können sie auch nicht an ein zukünftiges tausendjähriges Reich des Volkes Israel unter der Herrschaft ihres Königs Jesus Christus glauben. Ich meine, wenn sie sagen, Israel als Nation spielt im Heilsplan Gottes keine Rolle mehr, dann kann es auch dieses Reich nicht geben. Und solche Christen lehnen eben diesen Verlauf, den wir hier aus der Bibel erarbeitet haben, die lehnen das ab. Und sie wollen uns auch eine ganz andere Lehre von den endzeitlichen Dingen vermitteln. Dann gibt es auch noch andere Christen, nämlich diejenigen, die dem hier dargestellten Verlauf der Zukunft ja so weitgehend zustimmen, die aber doch glauben, die Zeit der Gemeinde Jesu auf Erden, der grüne Balken da, der würde sich da mit der 70. Jahrwoche auch noch irgendwie kollidieren, überschneiden. Die glauben, dass die Gemeinde Jesu auch noch durch die siebenjährige Drangsalszeit, was ja die 70. Woche ist, dass sie da noch durchgehen muss oder zumindest durch die erste Hälfte dieser Zeit, auch dieser Standpunkt wird vertreten. Und deshalb denken die, die Entrückung, sie würde auch erst in der Mitte der Drangsalszeit, also der grüne Pfeil nach oben, irgendwo in der Mitte der 70. Woche sein oder vielleicht auch erst an deren Ende, wenn Jesus wiederkommt. Alles das sind Vorstellungen, die unter den Christen existieren, sind Lehrmeinungen, die existieren. Und das sollte man auch wissen und da darf man durchaus auch ganz offen und ganz fair mit umgehen. Deswegen muss man sich nicht die Köpfe einschlagen. Die Vielfalt der endzeitlichen Meinungen und die daraus resultierende Verwirrung unter den Gläubigen ist allerdings ziemlich groß. Es gibt in der Tat nicht wenige Christen, die deshalb im Blick auf die Zukunft gar keine Überzeugung mehr haben. Und die sind in dieser Hinsicht sind die verwirrt und die wissen auch nicht mehr, was die Bibel als nächstes Ereignis ankündigt und wie sie damit umgehen sollen. Aber Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und lebendig ist unsere Hoffnung doch nur, wenn sie von ganz konkreten Inhalten lebt. Und wie schwach ist unsere Hoffnung doch, wenn wir keine ausreichende Klarheit haben über das, was wir erwarten. Und deshalb die Frage, wie können wir angesichts der verwirrenden Ansichten, die es da so gibt, unsere Hoffnung ganz konkret stärken? Wie können wir zu einer festen Überzeugung im Blick auf unsere Zukunft kommen? Die Antwort? Wir müssen herausfinden, welche der vielen endzeitlichen Sichtweisen die richtige ist. Das müssen wir herausfinden. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, das ist mir völlig klar. Aber ich kenne keine andere Möglichkeit, als die, auch in dieser Frage, nach der Wahrheit zu suchen. Aber wie geht das? Wie machen wir das? Wie können wir herausfinden, ob der hier dargestellte Verlauf der Zukunft, den wir hier so mal so schematisch haben, wie können wir herausfinden, ob das haben wir ja aus Daniel 9, aus Matthäus 24 und die 1000 Jahre noch aus Offenbarung 20 hinzugefügt. Wie können wir herausfinden, ob dieser Verlauf der Zukunft nun tatsächlich richtig ist? Vielleicht bin ich da ein wenig privilegiert, denn ich bin Ingenieur vom Beruf gewesen. Mittlerweile bin ich Rentner. Aber ich weiß noch, wie man das in der Mathematik macht oder im Ingenieurwesen. Wie macht man das? Wenn man da was hat und fragt sich, stimmt das denn überhaupt? Wie macht man das? Der Mathematiker oder der Ingenieur, der hat eine Berechnung angestellt und ist zu einem Ergebnis gekommen. Aber dann gibt's Unsicherheit, nicht? Also ich bin Bauingenieur und in meiner Diplomarbeit, das war eine Fußgängerbrücke über eine Autobahn, habe ich berechnet. Na, jeder, ist das denn richtig, was du da jetzt gemacht hast? Und wenn da ein Fehler drin ist, der kann gravierend sein. Es können kleine Fehler sein, das wäre dann nicht so schlimm, aber es können auch gravierende Fehler geben, dann kann die Brücke einstürzen. Oder der Flugzeugbauer, wenn der einen Fehler macht, dann kann das Flugzeug abstürzen. Also das sind wichtige Berechnungen, die da gemacht werden und die müssen stimmen. Wie machen die das, die Ingenieure und die Mathematiker? Die Antwort, man muss das Ergebnis überprüfen. Und das geschieht in der Regel mit einer Gegenrechnung. Das heißt, man rechnet das Ganze noch einmal, aber diesmal mit einer ganz anderen Methode, einem ganz anderen Rechenansatz, weißes Blatt Papier, neuer Ansatz, ganz andere Methode, einen ganz anderen Rechenweg. Rechnet man das Ganze noch einmal und wenn dann dasselbe Ergebnis rauskommt, dann kann man sicher sein, dass beide Rechnungen richtig sind. Und genauso machen wir das jetzt mal hier mit dem hier dargestellten Verlauf der Endzeit, mit diesem biblischen Befund, den wir in den 2 Tagen hier erarbeitet haben. Wir machen jetzt eine Überprüfung, indem wir wie bei einer Gegenrechnung, diesmal aber nicht mit den 69, 70 Jahrwochen und so weiter anfangen. Das wäre ja dann der gleiche Ansatz. Sondern mit einem völlig anderen Ansatz an die Sache herangehen. Und das muss möglich sein. Es gibt nicht nur diesen einen Ansatz. Es muss einen weiteren Ansatz geben. Denn wenn wir davon überzeugt sind, und jetzt sage ich es zum dritten Mal, ich habe es vorgestern gesagt, habe es gestern gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Wenn wir davon überzeugt sind, dass die Bibel sich selbst erklärt und sich auch selbst bestätigt, dann muss sie mindestens noch einen weiteren Ansatz haben, mindestens noch einen. Die hat bestimmt noch mehr Ansätze, mit denen man sowas machen kann. Aber mindestens einen brauchen wir, mit dem man, sofern man eben keinen Fehler gemacht hat, zu demselben Resultat gelangt. Nun, welcher Ansatz ist das? Wir wählen heute mal einen Ansatz, den habe ich genannt, das prophetische Konzept von einem zukünftigen Tag. Und das ist ein solcher Ansatz. Und dieses Konzept von einem zukünftigen Tag, das kommt in fast allen prophetischen Büchern der Bibel vor. Immer wieder lesen wir in der Bibel, hauptsächlich im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament häufig, im Alten Testament noch viel mehr, da lesen wir in der Bibel von irgendwelchen Ereignissen, die sich an jenem Tag ereignen werden. Diese Redewendung, dieser Ausdruck an jenem Tag, der kommt so oft in der Bibel vor, das fällt auf, wenn man die Bibel liest. Und wir haben von diesem Ausdruck an jenem Tag ja auch eingangs gelesen in dem Abschnitt Sacharja 14, Verse 8 bis 11. Da ist er nochmal. Die Formulierung an jenem Tag, jetzt habe ich sie mal hier rot unterlegt, die kommt in diesem Abschnitt 2-mal vor und sie bezieht sich eindeutig auf die Zeit nach der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und das geht ganz unmissverständlich aus dem Kontext hervor, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast. Lies mal Sacharja 14, Vers 4. Den habe ich jetzt hier nicht drauf, den Vers 4. Denn da in diesem Vers lesen wir bereits von der Wiederkunft Jesu. Und dort heißt es, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Da ist übrigens nochmal an jenem Tag das Wort vorhanden. Und das bedeutet, dass dieser Text, den wir hier an der Wand haben, eine Zeit beschreibt, die nach der Wiederkunft des Herrn Jesus stattfinden muss und stattfinden wird. Nun ist jener Tag, von dem hier die Rede ist, allerdings kein gewöhnlicher Tag, wie wir den kennen, ist kein normaler 24-Stunden-Tag, der vom Licht der Sonne geprägt wird, die Sonne oder von der Erdrotation, um das ein bisschen vielleicht etwas wissenschaftlicher zu sagen. Wenn die Erde sich einmal um sich selbst dreht, vergeht ein Tag. Und da ist eine Zeit lang dunkel und eine Zeit lang hell, weil das Sonnenlicht eben auf die Erde, auf die Erdoberfläche trifft. Also jener Tag hier ist nicht eine Erdrotation, das ist damit nicht gemeint. Denn, auch das geht aus diesem Text hervor, in Vers 8 heißt es ja, dass die lebendigen Wasser an jenem Tag im Sommer wie im Winter ununterbrochen aus Jerusalem fließen werden. Und das bedeutet, dass die Formulierung an jenem Tag hier in Sacharja 14 einen langen prophetischen Zeitraum meint. Sommer und Winter ist da drin. Mindestens ein Jahr, aber noch länger. Es ist nämlich der Zeitraum, in dem der Herr, wie es dann unten weiter heißt, König über die ganze Erde sein wird und Jerusalem in Sicherheit wohnen wird. Viele Propheten der Bibel haben von dieser Zeit des Friedens in Israel geredet. Und fast alle haben dabei die Formulierung an jenem Tag benutzt. Und heute schauen wir uns einfach mal einige Beispiele von dieser Art an. Es kommen jetzt eine ganze Reihe Bibelstellen aus dem Alten Testament, die lese ich einfach mal vor, wo das uns deutlich wird. Wir lassen das einfach mal so auf uns reflektieren, auf uns wirken. Da haben wir Jesaja 4, Vers 2. Da heißt es, an jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für den kommenden Israels. Wir haben Jesaja 11, Vers 10. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, das ist der Jesus, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wir haben Jesaja 19, 23 bis 25. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter werden nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assur, ein Segen inmitten der Erde, denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, meine Hände Werk, und Israel, mein Erbteil. Es geht weiter, Jesaja 25, 9 und 10. An jenem Tag wird man sagen, siehe da unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Der Berg Zion, na klar, welcher sonst? Der Prophet Hosea hat Ähnliches geredet. Von jenem Tag. Und es wird geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du mein Mann und du rufst nicht mehr mein Baal. Das ist ja der Götze. Israel war ja immer im Götzendienst, viele, viele Jahre und wurde ja immer wieder bestraft dafür. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels, und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Der Prophet Joel 4, Vers 18. Und es wird geschehen an jenem Tag, wieder dieser Zeitraum. Da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch. Und alle Bäche Judas werden strömen voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Amos hat davon gesprochen, Kapitel 9, Vers 11. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Sacharja, wir sind gleich durchs Alte Testament. Sacharja 2, 14 bis 16. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag, wenn der Herr in der Mitte wohnt, an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen, so werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im heiligen Land und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Wunderbare Verheißung für das irdische Jerusalem. Sacharja 3, Vers 10. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Und 12, Vers 8. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und die letzte Stelle noch, Sacharja 13, Vers 1. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Alle diese Propheten sprechen von jenem Tag. Und sie sagen voraus, dass es eine Zeit des Friedens und des Segens für Israel sein wird, unter der Herrschaft des Herrn als ihrem König, der dann in Jerusalem wohnen und von dort aus die ganze Erde regieren wird. Ja, hier haben wir jetzt mal unseren Plan. Das ist derselbe, den wir vorhin schon hatten. Aber oben drüber machen wir jetzt die Gegenrechnung. Und wenn wir an jenem Tag sehen, dass das ein Zeitraum ist, in dem der Herr regiert, wir haben das ja aus Sacharja 14 gesehen, dann können wir den parallel setzen zu diesem Zeitraum, tausendjähriges Reich, in dem der Herr regiert. Also da hätten wir schon mal einen Baustein gefunden, mit dem wir irgendwie arbeiten können, um unsere Gegenrechnung aufzumachen. Ich denke, dass wir hier schon mal Übereinstimmung haben mit dem Reich, von dem wir in Matthäus 25 und eben auch in Offenbarung 20 lesen. Jener Tag hier ist offensichtlich mit dem tausendjährigen Reich identisch. Ob es nun wirklich genau 1000 Jahre sein werden oder nicht, ist damit natürlich noch gar nicht bewiesen. Das ist mir klar. Aber die Übereinstimmung jenes prophetischen Tages mit der Zeit der Herrschaft des Christus auf Erden, lassen wir das ruhig mal offen, ob das jetzt 1000 Jahre sind oder nicht, die Übereinstimmung mit der Zeit der Herrschaft des Christus auf Erden, die sich an seine Wiederkunft anschließt, die ist schon jetzt unverkennbar. Diese Übereinstimmung ist da. Manche Ausleger lehren deswegen, dass jener Tag, oben der gelbe, dass er mit der Wiederkunft Christi beginnt und das ganze tausendjährige Reich umfasst. Man kann ihn auch den Tag des Herrn nennen. Das ist durchaus kompatibel. Manche lehren das, dass er eben mit der Wiederkunft Jesu beginnt und diese 1000 Jahre umfasst. Und das ist eine Sichtweise, für die es eben durchaus, wie wir das ja auch hier gesehen haben, durchaus einige gute biblische Gründe gibt. Das können wir gar nicht abstreiten, wollen wir auch nicht. Es gibt gute biblische Gründe für diese Sichtweise. Aber die Propheten, die haben nicht nur Gutes für Israel für jeden Tag geweissagt. Sie haben auch von Nöten und von großen Bedrängnissen geredet, die an jenem Tag auf das Volk Israel zukommen werden. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und auch hierzu möchte ich einige Beispiele bringen. Jesaja 17, Vers 4. Derselbe Jesaja, der von dieser Herrlichkeit gesprochen hat, von diesem tollen Reich, der spricht jetzt eine ganz andere Sprache. Und da heißt es, es wird geschehen an jenem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches mager werden. Das ganze Gegenteil. Oder Jesaja 22, Vers 12. Und an jenem Tag ruft der Herr der Herrscharen zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch. Oder Jeremia stimmt auch in dieses Lied ein. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und er ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Ja, was machen wir mit diesen Stellen? Ich schlage vor, dass jener Tag eben nicht nur das tausendjährige Reich umfasst, eben nicht nur erst bei der Wiederkunft Jesu beginnt, sondern dass jener Tag eben auch die 70. Jahrwoche mit einschließt. Beziehungsweise, wir kennen sie auch als die siebenjährige Drangsalszeit. Die große Drangsal vor der Wiederkunft Jesu. Und man muss sagen, wenn man diesen Befund sich vornimmt, auch diese Beobachtung ist zutreffend. Ist auch zutreffend. Und diese Beobachtung hat dazu geführt, dass einige Bibellehrer sagen, ja, der Tag des Herrn ist das tausendjährige Reich, okay, jener Tag ist das. Aber wir müssen auch die Drangsalszeit mit hinzurechnen. Und deshalb lehren sie, dass jener Tag nicht erst mit der Wiederkunft Christi, sondern schon mit der 70. Jahrwoche beginnt. Und dann aber auch bis zum Ende des tausendjährigen Reiches dauert. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene Sichtweisen, allerdings immer noch kein vollständiges Bild von jenem Tag. In der Bibel, jetzt gehe ich wieder auf die Bibel zu, wir haben ja noch nicht alle Aussagen von jenem Tag erfasst und untersucht. Nur die vom Reich und die von der Not. Aber in der Bibel gibt es auch Aussagen über jenen Tag, die sich nachweislich bereits erfüllt haben. Demnach muss dieser Tag also noch deutlich vor der 70. Jahrwoche irgendwo vorher beginnen. Wenn sich da schon was erfüllt hat, muss der Tag ja schon vorher beginnen. Und hierzu lesen wir Jesaja 11, Vers 11. Und da heißt es, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen. Aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, China und Hamad und von den Inseln des Meeres. Mit diesem Vers prophezeite Jesaja, dass Gott an jenem Tag den Überrest des Volkes Israel aus einer Reihe von Ländern loskaufen wird. Und damit ist gemeint, dass die Juden, die über Jahrhunderte im Exil gelebt haben, von 70 nach Christus an, praktisch bis in unsere heutige Zeit, haben sie ja kein Land gehabt, haben ja kein Israel, kein Staat gehabt, der ist ja erst 1948 gegründet worden. Also diese ganze lange Zeit, diese 1900 Jahre, da waren sie irgendwo in die Länder dieser Welt verstreut. Und jetzt steht hier in diesem Vers, dass die Juden, die über Jahrhunderte dort gelebt haben, dass sie diese Länder verlassen und dass sie nach Israel umsiedeln werden. Und das wird, so Jesaja, hier in diesem Vers, an jenem Tag geschehen. Roger Libby, der ist euch wahrscheinlich allen bekannt, der Schweizer Bibellehrer, Der hat sich intensiv mit dieser Vorhersage hier beschäftigt. Und er hat in seinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, vielleicht ist das bekannt, das ist ein empfehlenswertes Buch, wobei ich aber nicht alle Aussagen, die er macht, teile, aber es ist wirklich empfehlenswert zu lesen. Er hat in seinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit die Erfüllung dieser Prophetie detailliert nachgewiesen. Und das hat er hervorragend gemacht. Also muss ich sagen, das ist toll. Da geht einem das Herz auf, wenn man das liest. Liebe identifiziert die Länder, die Jesaja hier in dieser Weissagung aufzählt, folgendermaßen. Er sagt Assur, das ist der Nordirak. Also es sind ja wieder diese alten Namen aus diesen, ich weiß nicht, 2000 Jahre alten Texten. Die Länder haben heute andere Namen, das muss man auch wissen. Also Assur identifiziert er als Nordirak, Ägypten oder dieses Mizraim. Das identifiziert er als das Land unter Ägypten, Patros ist Oberägypten, Kusch ist dann Sudan und Äthiopien, Elam ist der Iran, China ist der Südirak und Hamad ist Syrien. Und dann gibt es noch die Inseln des Meeres, das bezieht sich auf Europa und Kleinasien, alles was da so rund ums Mittelmeer herum da so angesiedelt ist. Und Libby weist anhand der historischen Ereignisse seit der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 nach, dass sehr viele Juden aus allen diesen Ländern bereits ausgezogen sind und nach Israel eingewandert sind. Und das ist ein Exodus aus diesen Ländern hin nach Israel. Ein Exodus wie damals aus Ägypten, kann man fast sagen. Und dieser Exodus ist noch nicht zu Ende. Er dauert momentan noch an, aber schon heute gibt es in einigen der von Jesaja genannten Länder keine Juden mehr. In einigen von diesen Ländern gibt es heute schon keine Juden mehr. Und das bekannteste Beispiel ist Syrien. Dieses Land ist vom jahrelangen Bürgerkrieg nahezu komplett zerstört. Da ist ja nichts mehr. Das ist ja nur noch Schutt und Asche. Die Juden, die einst dort wohnten, die haben schon längst das Land verlassen. Die sind abgehauen, die sind weg. Da gibt's keine mehr. Und das Gleiche kann man für Ägypten sagen, für den Sudan, für Äthiopien, für den Irak. In Europa ist vor allen Dingen in Frankreich ein starker Rückgang der jüdischen Bevölkerung zu beobachten. Aber bei uns nimmt der Antisemitismus auch zu. In Frankreich ist das ein bisschen extremer noch als bei uns. Die Juden in Frankreich, die fürchten sich vor dem zunehmenden Antisemitismus. Viele Juden verlassen ihr Zuhause, um sich in Israel zu sammeln und dort heimisch zu werden. Die Erfüllung von Jesaja 11, Vers 11 geschieht an jenem Tag. Und das ist unsere heutige Zeit. Und das bedeutet, dass jener Tag in irgendeiner Form schon da ist. Er ist schon da. Und damit wir auch sicher sind, dass wir hier tatsächlich von demselben Tag reden, von jenem Tag, der Israel nach der Wiederkunft Jesu den dauerhaften Frieden bringen wird, finden wir genau diesen Tag auch in einem Vers davor, in Jesaja 11, Vers 10, im direkten Zusammenhang. Und in diesem Vers, in Vers 10, ist von dem Messias die Rede, der an jenem Tag als Feldzeichen der Völker dastehen wird und dessen Ruhestätte Herrlichkeit sein wird. Also, während der Vers 10 und auch die Verse 1 bis 9 davor im Kapitel 11 im Jesaja, während diese Verse das zukünftige Reich beschreiben, redet der Vers 11 von Ereignissen unserer heutigen Gegenwart. Und das ist im selben Zeitraum, an jenem Tag. Und demnach, wenn das stimmt, dann ist der Zeitraum jener Tag irgendwie schon da. Wir müssen den Zeitraum, wenn wir konsequent sind und die Folie korrigieren wollen, dann müssen wir den Zeitraum jener Tag in unserer Grafik eben einfach noch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Ist das wirklich so? Also Roger Libby ist davon überzeugt, denn die gegenwärtige Erfüllung von Jesaja 11, Vers 11, die lässt sich nicht ernsthaft leugnen. Das geht nicht. Und damit es nicht bei diesem einen Vers bleibt, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur einen Bibelvers hat für ein Argument, ist aber durchaus akzeptiert, weil es ist das Wort Gottes, braucht nicht mehr als eine Aussage. Aber für uns, die wir Zweifel haben, ist es immer gut, wenn wir noch eine Aussage finden. Wenn wir eine Bestätigung finden. Und damit es nicht bei diesem einen Vers, Jesaja 11, Vers 11 bleibt, dann möchte ich euch gleich noch zwei andere Bibelstellen zeigen, aus denen hervorgeht, dass sogar Jesus Christus selbst jenen Tag nicht nur im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft, sondern auch in der gegenwärtigen Zeit gesehen hat. Die erste Bibelstelle ist Lukas Kapitel 10, Verse 12 bis 13. Da sagt der Herr Jesus, ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Hier geht es um die Städte im Land Israel, die die Botschaft vom Reich Gottes abgelehnt haben. Und wenige Jahrzehnte später hat sich diese Gerichtsankündigung des Herrn erfüllt. Die Städte Israels, Korazin und Bethsaida, die wurden von den Römern dem Erdboden gleichgemacht, platt gemacht. Und zwar bevor sie dann nach Jerusalem kamen. Jerusalem war die letzte große Festung. Dann gab es dann nur noch einzelne Zelotenfestungen, die später noch erobert werden mussten. Aber Jerusalem war eben, die Eroberung Jerusalems war das Hauptereignis in diesen jüdischen Kriegen. Aber vorher, da kam der Vespasian durchs ganze Land und hat alles platt gemacht. Auch Korazin und Bethsaida. Und die Ruinenfelder von Korazin und Bethsaida, die gibt's noch. Die kann man heute noch besichtigen. Also ich bin mal da gewesen. Ich habe mal so eine Fahrt nach Israel gemacht, bin da rumgelaufen. Da liegen nur Schutt und Steine rum. Diese beiden Städte sind nie wieder aufgebaut worden. Die zweite Stelle, die ich euch zeigen möchte von jenem Tag, steht in Markus 2, Vers 20. Da sagt der Herr Jesus, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann, da reibt man sich die Augen, an jenem Tag werden sie fasten. Dieser Satz ist sprachlich eigentlich nicht in Ordnung. Jeder Lehrer würde da Markierungen machen. Falsch. Hast du nicht richtig formuliert. Die Formulierung an jenem Tag scheint grammatisch irgendwie falsch zu sein. Hier gehört normalerweise nicht der Singular hin, sondern der Plural. Also wenn wir den grammatisch korrekt machen wollen, dann müsste er so lauten, es werden Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Das wäre grammatisch korrekt, ist aber so in der Bibel. Diese grammatisch korrekte Form, die steht im Lukas-Evangelium, Lukas 5, Vers 35, da ist dieser Vers wiederholt. Die Evangelisten haben ja vielfach auch dasselbe berichtet und diese Aussage des Herrn gibt es nicht nur in Markus, die gibt es auch in Lukas, Lukas 5, Vers 35. Und die Parallelstelle im Lukas, Vermute ich mal, dass sie für den einen oder anderen Bibelabschreiber ein hinreichender Grund gewesen sein könnte, in Markus 2, Vers 20 hier den vermeintlich falschen Singular ebenfalls durch den Plural zu ersetzen. Und einige moderne Bibelausgaben haben das auch gemacht, die haben das geglättet. Da siehst du zwischen Markus 2, Vers 20 und Lukas 5 überhaupt keinen Unterschied mehr. Bin ich froh, dass wir die Elberfelder Bibel haben, die Wert darauf legt, dass die Übersetzung auch wirklich genau wiedergegeben wird. Und die ältesten Handschriften des Markus-Evangeliums, die wir kennen, die wir heute noch haben, die stammen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und die zeigen hier in Markus 2, Vers 20, es gibt mehrere Handschriften, die zeigen übereinstimmend den Singular an jenem Tag. Worum geht es in diesem Vers? Hier sprach der Herr Jesus über die Tage nach seiner Himmelfahrt, über die Zeit seiner Abwesenheit von dieser Erde. Und diese lange Zeit von seiner Himmelfahrt bis zur Wiederkunft, von der Himmelfahrt bis zur Wiederkunft des Bräutigams, war für ihn ganz offensichtlich auch ein Bestandteil jenes Tages. Und nicht nur das, sondern Jesus sagte damit auch voraus, wann jener Tag kommen würde. Er würde nämlich dann kommen, wenn der Bräutigam von seinen Jüngern weggenommen sein wird. Mit anderen Worten, jener Tag würde unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu beginnen. Die Verse von Chorazin und Bethsaida und dieser Vers, Markus 2, Vers 20, berechtigt uns also, den prophetischen Zeitraum jener Tag noch länger zu machen und bereits mit der Himmelfahrt Jesu beginnen zu lassen. Und damit umfasst jener Tag, von dem die Propheten reden in der Bibel, die ganze Zeit von der Himmelfahrt Jesu bis ans Ende, bis zum Ende des Reiches. Ja, und das ist angesichts der 2000 Jahre, die da schon vergangen sind bis jetzt von diesem Zeitraum, ein ziemlich langer Zeitraum. Und wenn dieser lange Zeitraum, der gelb ist da oben, wenn der identisch ist mit jenem Tag in der Bibel, wenn das stimmt, warum, drängt sich mir die Frage auf, warum sahen die Propheten in diesem langen Zeitraum einen Tag? Warum reden die dann von einem Tag? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst die verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes klären. Ich meine, das kommt uns ganz geläufig vor, dieses Wort Tag, besteht ja nur aus drei Buchstaben. Aber es hat Bedeutungen, die wir uns nicht immer so bewusst machen. Wir gehen damit selbstverständlich um, aber wir müssen mal uns die Mühe machen, einfach mal die Bedeutung dieses Wortes zu klären. Dieses Wort wird in der Bibel im 1. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 5, definiert. Und das lese ich einfach mal vor. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Wenn wir uns hier die Bedeutungen dieses Begriffes Tag verdeutlichen, dann fällt uns auf, dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Es ist die Zeit des Lichts. Gott nannte das Licht Tag. Und dann heißt es, wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag, ein ganzer Tag. Das bedeutet, die zweite Bedeutung des Wortes Tag schließt nicht nur das Licht, ist nicht nur das Licht, sondern auch die Finsternis. Nacht plus lichter, heller Tag zusammen ist auch Tag. Wir haben zwei Bedeutungen für dieses Wort und das haben wir sogar in unserer Umgangssprache. Wir gehen damit ganz selbstverständlich um, es ist uns gar nicht immer so bewusst. Und wenn wir das Wort Tag erwähnen, dann können wir nur aus dem Zusammenhang erkennen, welcher dieser beiden Zeiträume ist denn gemeint. Geht es hier um den ganzen Kalendertag, also um 24 Stunden, oder geht es nur um die Zeit, wo es hell ist, wo die Sonne scheint, wo wir Sonnenlicht haben? Das sind zwei verschiedene Zeiträume. Und das muss man bei diesem Begriff Tag immer im Hinterkopf behalten, vor allen Dingen, wenn man die Bibel liest. Also, wir unterscheiden den vollen Tag, der sich aus einer Zeit der Finsternis und des Lichtes zusammensetzt. Eine Erdumdrehung im Prinzip ist der volle Tag. Wir unterscheiden den vollen Tag von dem lichten Tag. Das ist die Zeit von morgens bis abends, wo es eben hell ist. Und wenn wir Nacht und Tag zusammennehmen, haben wir immer einen vollen Tag. Zwei unterschiedliche Bedeutungen auf diesem Begriff Tag. Und das ist wichtig. Es kann den vollen Tag meinen, es kann aber auch nur den lichten Tag meinen. Und je nachdem, in welchem Kontext dieses Wort gebraucht wird. Nun, zurück zu unserer Frage, die habe ich ja noch nicht beantwortet. Warum sahen die Propheten in diesem langen Zeitraum einen Tag? Die Antwort lautet, weil dieser Zeitraum wie ein voller Tag verläuft. Schauen wir uns die Grafik an. Jener Tag erstreckt sich über zwei große Abschnitte der Heilsgeschichte, wenn man das mal mit dem unteren vergleicht. Es sind zwei große Abschnitte. Die 70. Jahrwoche ist ja nur ein kurzer, winziger Abschnitt. Die ist ja viel, viel zu groß dargestellt hier. Wenn wir die mal so ein bisschen vernachlässigen, dann haben wir zwei große Abschnitte, die eben diesen Tag da umfassen oder die da drin stecken. Es ist das Zeitalter der Gemeinde, der grüne Balken, und es ist das Zeitalter des Reiches, der gelbe Balken. Und wenn jener Tag ein voller Tag ist, da oben der gelbe, wenn das ein voller Tag ist, dann muss er auch aus zwei Abschnitten bestehen. Nämlich aus einem Abschnitt Finsternis und aus einem Abschnitt Licht. Aus Nacht und Tag. Beides zusammen ist der volle Tag. Und genau das ist hier auch der Fall. Denn die Zeit der Gemeinde bis zur Entrückung wird im Neuen Testament wiederholt als Zeit der Finsternis oder als Nacht bezeichnet. Die ständig fortschreitet, sagt Paulus. Die Nacht ist weit fortgerückt, der Tag ist nahe, der lichte Tag. Außerdem haben wir gesehen, dass die Vorhersagen über jenen Tag sowohl eine Zeit des Segens wie auch eine Zeit der Not für Israel beschreiben. Und auch das sind zwei völlig verschiedene Zeiten. Und demnach müssen wir in unserer Grafik den vollen Tag, da oben den gelben, nun auch in seinen beiden Teilen darstellen. Das ist ja noch nicht vollständig, das Ganze da oben. Und wenn wir das machen, dann sieht das so aus. Und damit haben wir die beiden großen Abschnitte eines vollen Tages identifiziert. Nacht und Tag. Und was jetzt noch fehlt, ich bin damit noch nicht zufrieden, was jetzt noch fehlt, das ist der zugehörige Tagesablauf. In der Bibel, also bei uns ist das ja anders. Unsere Tage, unsere Kalendertage, die beginnen ja immer nachts um 24 Uhr. Dann beginnt der neue Kalendertag. Dann kommt ein Stück Nacht, dann kommt der lichte Tag und dann kommt wieder ein Stück Nacht, bis der Tag zu Ende ist. So ist das in der Bibel nicht. In der Bibel und bei den Juden, da ist das die Zählweise ganz anders. Da beginnt der neue Kalendertag nicht um 24 Uhr, der beginnt abends um 18 Uhr. Das wissen wir ja auch zum Beispiel vom Sabbat, dem jüdischen Sabbat. Ist ja ganz bekannt. Abends um 18, Freitagabend 18 Uhr beginnt der Sabbat. Und der erste Teil dieses vollen Tages ist die Nacht. Und der zweite Teil dieses vollen Tages ist der Tag und der endet wieder abends um 18 Uhr. Das ist die biblische Vorstellung von einem vollen Tag. Nicht unsere Denkweise, sondern die jüdische Denkweise. Die ist hier richtig. So, das haben wir jetzt gemacht. Und deswegen beginnt der volle Tag hier mit der Nacht. Und zwar, man könnte es genauer sagen, mit dem Sonnenuntergang. Wenn die Sonne untergeht, dann beginnt in Israel ein neuer Tag. Dann kommt die Abenddämmerung und dann die Nacht mit dem Sternenhimmel. Und kurz vor Tagesanbruch, ist ja auch nicht so ein scharfer Übergang zwischen Nacht und Tag, wie ich es da gezeigt habe, kurz vor dem Tagesanbruch, dann kommt die Morgendämmerung oder man könnte muss eigentlich sagen, als erstes kommt der Morgenstern, wenn es nämlich noch dunkel ist. Und dann kommt die Morgendämmerung und danach geht die Sonne wieder auf und der lichte Tag beginnt. Also es sind astronomische Tagesereignisse, die passieren an jedem Tag. Immer, die passieren immer, jeden Tag passieren die. Es gibt keinen Tag ohne diese astronomischen Ereignisse. Und auch deren Reihenfolge, Sonnenuntergang, Dämmerung, Nacht, Morgenstern, Morgendämmerung, Sonnenaufgang und wieder am Ende Sonnenuntergang. Die Reihenfolge ist immer dieselbe. Die kannst du nicht umkehren. Da kann man nichts vertauschen, das geht nicht. Was bedeutet das nun für den prophetischen Zeitraum jener Tag? Also wenn er ein voller Tag ist, dann müsste dieser volle Tag ja ebenfalls auch vom Lauf der Sonne bestimmt werden. Und er müsste auch mit dem Sonnenuntergang anfangen. Aber die Sonne, um die es hier geht, ist in diesem Fall nicht der große Stern, den wir jeden Tag am Himmel sehen, mit seinem hellen Licht und mit seiner Wärme, sondern die Sonne ist eine Person, Jesus Christus. Er hat selbst gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nicht die Sonne, die wir jeden Tag sehen, ist das Licht der Welt, oder? Ist doch so. Die macht Licht auf der Welt. Aber der Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und das hat was zu bedeuten. Der Jesus hat gesagt, mit anderen Worten, solange ich in der Welt bin, solange wird es Tag sein. Das hat der Johannes 9 gesagt. Und als dieses Licht der Welt von unserem irdischen Horizont verschwand und in den Himmel ging, da kam auf Erden die Nacht. Und diese Nacht, die wird erst dann zu Ende sein, wenn das Licht der Welt wiederkommt. Das ist genau wie bei der Sonne. Und dann wird es wieder Tag auf Erden sein. Nach dem Sonnenuntergang, und das ist, ich habe es hier dargestellt, die Himmelfahrt des Herrn. Da ist er weggegangen. Da war die Sonne weg, da war das Licht der Welt weg. Nach dem Sonnenuntergang kommt die Zeit der Dämmerung. Und deshalb habe ich das versucht, hier Dämmerung darzustellen mit so einem schrägen Anstieg. Mir ist nichts Besseres eingefallen, wie ich das darstellen konnte. Dieser schräge Anstieg da am Beginn der Nacht, der soll die Abenddämmerung bzw. die zunehmende Dunkelheit darstellen. Und die Dämmerung ist eine Zeit des Übergangs. Man könnte da jetzt noch drüber philosophieren. Es gibt drei Dämmerungsarten, die bürgerliche Dämmerung, die nautische Dämmerung und die astronomische Dämmerung. Kann man alles mal in Wikipedia nachlesen, ist hochinteressant. Aber das sparen wir uns jetzt. Das hat auch keine unbedingt geistliche Bedeutung. Aber es ist eine Zeit des Übergangs, in der es im Gegensatz zur Nacht möglich ist, noch was zu sehen. Es ist möglich, Wunder zu tun. Und während der Abenddämmerung haben das nämlich die Apostel getan. Die haben noch was gesehen. Die haben Wunder getan. Und während der Morgendämmerung, da wird es auch wieder Zeichen und Wunder geben. Da werden das die beiden Zeugen aus der Offenbarung 11 tun. Denen wurde gegeben, zu weissagen und alle möglichen Wunder zu tun, was sie sich nur ausdenken. Nach der Abenddämmerung kommt die lange Nacht, bis irgendwann endlich, wenn du keine Uhr hast in der Nacht, dann weißt du nicht, wie spät ist es, irgendwann endlich der Morgenstern erscheint. Und dann denkst du, jetzt ist es soweit, jetzt wird's bald Tag. Der Apostel Petrus hat das im 2. Petrus 1, Vers 19, da hat er das so formuliert. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort, in der Nacht, kann man hinzufügen, an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Der dunkle Ort ist die Erde während der Nacht, während das Licht der Welt, der Jesus, abwesend ist. Die Lampe, die wir haben, ist das prophetische Wort, die Bibel, auf das wir achten sollen, bis der lichte Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. Der Morgenstern ist der Herr Jesus, der dann erscheinen wird, um seine Gemeinde von dieser Erde weg zu entrücken. Ja, und dann kommt die Morgendämmerung bei diesem Tagesablauf. Und das ist wieder eine Übergangszeit, die sogenannte Drangsalszeit oder, wenn man es mit unten vergleicht, die 70. Jahrwoche, die in der Grafik, ja, habe ich hier jetzt wieder mal so durch einen schrägen Anstrich oder Anstieg dargestellt. Und nach der Morgendämmerung, dann geht die Sonne auf. Jesus Christus, das Licht der Welt, erscheint in großer Macht und Herrlichkeit. Der lichte Tag, der ist endlich da. Und so gesehen können wir sehr gut verstehen, warum die Propheten diese lange Zeit, in der Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, einen Tag genannt haben. Diese Zeit verläuft nämlich genau wie ein gewöhnlicher Tag. Die Sonne geht unter, die Nacht beginnt, die Sonne geht wieder auf, der lichte Tag beginnt. Wie lange wird der lichte Tag nun dauern? Hier oben, der letzte gelbe Balken da oben. Diese Frage hatte ich ja noch offen gelassen. Ich habe gesagt, die 1000 Jahre, naja, machen wir später. Wie lange wird der lichte Tag dauern? Ich möchte diese Frage jetzt beantworten, und zwar mit 2. Petrus 3, Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und jetzt wissen wir, dass der Petrus hier von dem lichten Tag gesprochen hat. Und dann hat er geschrieben, ein Tag, ich habe das unterstrichen. Das ist nämlich nicht unser unbekannter Artikel oder unbestimmter Artikel, ein Tag, sondern das ist ein Zahlwort im Griechischen. Hier steht mia, das griechische Wort mia, und das bedeutet eins. Also man müsste das, wenn man das richtig darstellen will, müsste man das Wort ein wegnehmen und die Zahl eins hinschreiben. Dann ist es besser verständlich. Genau das ist gemeint. Es gibt nämlich nur einen einzigen Tag, der 1000 Jahre dauert. Und das ist der, von dem wir gerade gesprochen haben, der lichte Tag, wo der Jesus herrscht und wo er regiert. Ja, und damit ist unsere Gegenrechnung fertig. In der unteren Hälfte hier der Folie, hier unten, da haben wir das Konzept der 70 Jahrwochen mit dem sich anschließenden 1000-jährigen Reich. Und in der oberen Hälfte der Folie haben wir das Konzept von jenem Tag. Wir sind also auf zwei völlig unterschiedlichen Wegen zu genau demselben Ergebnis gekommen. Das Konzept von jenem Tag bestätigt die korrekte Lage des Heilsplans der Gemeinde, der 70. Jahrwoche und des 1000-jährigen Reiches. Dabei wird deutlich, dass die den Tag bestimmenden Ereignisse, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter, einer unumkehrbaren Reihenfolge folgen. Kannst du nicht umkehren, geht nicht. Der Morgenstern erscheint beispielsweise immer vor der Morgendämmerung. Niemals erst während der Morgendämmerung. Und auch nicht zeitgleich mit dem Sonnenaufgang, was manche denken, wenn sie durch die Drangsalzzeiten müssen. Dann wäre die Entrückung ja zeitgleich mit dem Sonnenaufgang. Nein, das geht nicht. Es widerspricht dem Konzept von jedem Tag. Also das bedeutet, die Entrückung der Gläubigen muss unbedingt noch vor der Drangsalzzeit stattfinden. Jede Änderung der Reihenfolge der hier dargestellten zukünftigen Ereignisse würde nämlich zu einem nicht auflösbaren Konflikt mit dem Konzept oben, mit dem Konzept von jedem Tag führen. Und wenn wir uns bewusst machen, und damit komme ich jetzt zum Ende, wenn wir uns bewusst machen, dass die ganze Endzeit von der Himmelfahrt Jesu bis ans Ende der Welt, diese ganze Zeit, wenn die wie ein voller Tag verläuft, wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, dann ist Endzeit überhaupt kein kompliziertes Thema. Ist total einfach. Dann kennen wir die Reihenfolge der wichtigsten Endzeitereignisse ganz genau und dann sind wir vor diesbezüglichen Verwechslungen und Verirrungen und Verwirrungen bestens geschützt, wenn wir uns das von Nacht und Tag immer wieder im Kopf halten und was da passiert zwischen der Nacht und dem Tag. Und nicht zuletzt deshalb sahen die Propheten in diesem langen Zeitraum ganz genau einen Tag. Der Jesus hat ihn selber seinen Tag genannt. Er hat gesagt in Lukas 17, Vers 24, hat er gesagt, wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende bis zum anderen Ende des Himmels, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Das heißt, der Sohn des Menschen wird strahlen in Lichtfülle wie ein Blitz. Wie lange denn? Wie lange strahlt er? Nicht nur, wenn er kommt, sondern an seinem Tag. Und das ist die ganze Zeit, wo er verherrlicht ist. Er ist in den Himmel gefahren und hat von diesem Moment an Herrlichkeit angenommen. Eine Herrlichkeit, die uns zu Boden wirft. Johannes in der Offenbarung hat ihn gesehen in seiner Herrlichkeit. Er kann das bestätigen, dass er diese Herrlichkeit hatte, schon seit seiner Himmelfahrt. Und deswegen ist sein großer Tag hat auch schon mit der Himmelfahrt des Herrn begonnen. Er leuchtet jetzt schon. Wir sehen das noch nicht. Wir sehen das erst, wenn er geoffenbart wird, wenn der lichte Tag, wenn der Sonnenaufgang kommt, dann sehen wir das. Aber schon ist er da an seinem Tag und zwar im Himmel oben und regiert von dort. Ja, wenn ihr Fragen habt, wir haben, weiß ich nicht, ob wir noch, nee, wir haben keine Zeit, es ist schon Viertel nach. Aber ihr dürft mich gerne jetzt noch ansprechen, wenn ihr wollt. Oder ihr dürft mir auch eine E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse ist ganz einfach. Bernd.grunwald und dann kommt @arcor.de. Könnt ihr mir schreiben. Ich bin gerne bereit, alle Fragen, die ihr noch auf dem Herzen habt, wenn ich kann, zu beantworten. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt sehr interessiert zugehört, das habe ich festgestellt und das hat mich gefreut. Und das macht dann auch Mut, mal so ein Thema zu besprechen, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist und immer auch nicht immer so gleich auf Anhieb verständlich ist. Die biblische Prophetie ist schon sehr vielseitig und ziemlich umfangreich. Aber es ist immer gut, wenn man dann so einen Leitfaden hat, mit dem man da durchgehen kann. Und mir hilft das, diese Vorstellung von dem Tag, dass die ganze Zeit seit der Himmelfahrt des Herrn ein voller Tag ist. Und das ist auch kein Widerspruch zu dem, was Paulus gesagt hat, dass dieser Tag noch nicht kommt und erst noch der Antichrist geoffenbart werden muss. Natürlich, aber da spricht Paulus auch von dem lichten Tag. Und im Römerbrief, da spricht er vom vollen Tag. Also das ist ein interessantes Thema. Da könnte man noch viele, viele Ausführungen drüber machen. Aber wir wollen es jetzt mal hier dabei bewenden lassen. Ich habe das Thema auch nur deshalb angeschnitten, weil es sich so wunderbar für so eine Gegenrechnung eignet.